Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie hat viele Beschäftigte ins Homeoffice geschickt und dadurch haben sich nicht nur der Arbeitsplatz oder die Kommunikation verändert. Auch die Auswahl der Kleidung fällt vielleicht etwas anders aus. Zum Beispiel die Schuhe. Statt Sneaker oder Business-Schuh werden Badelatschen getragen. Das vermutet zumindest der Chef von Adidas, Kaspar Rohrstedt. Denn die Adiletten, die haben sich zuletzt besonders gut verkauft. Allerdings, die Halbjahresbilanz des Konzerns kann das nicht retten. Die Corona-Krise bremst die Verkäufe bei Adidas und wir schauen genauer drauf im Laufe dieser Sendung. Von den Folgen der Pandemie besonders betroffen ist auch die Lufthansa. 1 Milliarde Euro sind futsch. So viel Geld hat die Fluglinie zwischen April und Juni verloren. Weltweit blieben 90% der Flugzeuge am Boden. Keine Frage, die Lufthansa gehört zu den Unternehmen, die ganz besonders von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen wurden. Doch sie hat auch den Staat an ihrer Seite. Aus Sicht der Beschäftigten sind die Milliardenhilfen jedoch längst keine Garantie mehr dafür, dass sie auch ihren Job behalten. Denn, das hat die Lufthansa nun deutlich gemacht, betriebsbedingte Kündigungen sind nicht mehr ausgeschlossen. Brigitte Scholtes berichtet.
1,5 Milliarden Euro Verlust hat die Lufthansa im zweiten Quartal eingeflogen. 1,9 Milliarden waren es schon zwischen Januar und März gewesen. Das sind Zahlen, die auch in Deutschland dazu führen könnten, dass betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr zu vermeiden sind, kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr heute den Mitarbeitern an. Dabei hatten sich die Tarifpartner eigentlich auf Einsparungen ohne Kündigungen einigen wollen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr aber drängt:
Es geht mir viel zu langsam. Alle unsere Wettbewerber auf der Welt haben inzwischen entweder Einigung mit ihren Gewerkschaften oder ohne Einigung mit Gewerkschaften unilateral gehandelt. Wir sind jetzt Monate in dieser Krise, sogar mit der Bundesregierung waren wir schneller in diesem milliardenschweren Paket als mit unseren zumindest Gewerkschaften am Boden und im Cockpit. Nur mit der UFO gab es eine Einigung, das kann nicht sein. Und deswegen war es auch heute Zeit, den Mitarbeitern hier rein Wein einzuschenken.
22.000 Mitarbeiter sind aktuell zu viel an Bord. 129.400 arbeiteten Ende Juni im Konzern. Dabei sind schon 8.300 Stellen abgebaut. Die Gewerkschaften reagieren mit Unverständnis. Verdi spricht von Blockadehaltung in den Verhandlungen. Auch die Piloten seien noch in Gesprächen. Die Kündigungsdrohung sei da nicht hilfreich, sagt Janis Schmidt, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. Er gibt sich aber etwas optimistisch.
Wir heben die Hoffnung nicht auf und wir denken, dass eine Vorfestlegung der Lufthansa, so wie sie heute nach außen hin kommuniziert hat, jetzt weniger hilfreich ist. Man kann erst nach Abschluss der Verhandlungen darüber urteilen, ob man jetzt zu viel Personal an irgendeiner Stelle hat und wie man da damit umgeht.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat zwar die Verhandlungen abgeschlossen, die Zustimmung der Mitglieder steht jedoch noch aus. UFO-Sprecher Nikolai Baublis.
Wir haben aber auch miteinander vereinbart, dass ein sozialverträglicher Stellenabbau über freiwilligen Programme, über zusätzliche Teilzeiten und andere Dinge von Lufthansa angeboten werden muss. Das ist bisher nicht passiert und uns jetzt unter Druck zu setzen und zu sagen, wenn ihr eure Urabstimmung nicht sofort durchführt, dann kündigen wir doch, dass es nicht in Ordnung, das ist unnötig und das ist auch vertragswidrig.
Der Druck auf das Management ist hoch. Im zweiten Quartal beförderte die Lufthansa 96% weniger Fluggäste als 2019. Das Niveau des letzten Jahres werde man erst 2024 wieder erreichen, sagte Spohr.
Wenn wir 2024 keinen Impfstoff haben, dann sehen die Zahlen nochmal anders aus. Weil ich glaube, dass eine solche Pandemie, die ja sich nicht von alleine erledigt, ohne Impfstoff den Luftverkehr noch härter treffen würde als unsere heutigen Prognosen, wo wir ja ab 24 wieder von einem Volumen von 19 ausgehen, ist klar.
Vor allem auf der Langstrecke bleibt es schwierig. Es gibt immer noch kaum Flugverkehr, etwa in die USA. Auch in Europa kommt es wegen neuer Ausbrüche des Coronavirus immer wieder zu Rückschlägen. Die Fluggäste können deshalb aber stornieren. Die Erstattungen, die zunächst schleppend verliefen, würden mittlerweile laufend abgearbeitet, sagte der Lufthansa-Chef.
Von dem, was heute, es ändert ja jeden Tag, aussteht, haben wir von fast 3 Milliarden über 2 Milliarden ausgezahlt. Also etwas weniger als 1 Milliarde steht noch aus. Das ist aber nicht zu verwechseln mit meinem Versprechen von der Hauptversammlung, dass wir es in 6 Wochen hinbekommen, weil das sind natürlich primär die neuen Stornierungen, die jetzt immer wieder jeden Tag ja auch passieren oder wenn wir den Flugplan ändern. So gesehen geht das ja nie auf Null, aber wichtig war uns das Versprechen, aus dem Mai zu halten, innerhalb von 6 Wochen, denen, die innerhalb der Key-Phase der Krise auf Refund so lange warten mussten, die haben ihr Geld bekommen.
Die Lufthansa schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Fliegen wie vor der Krise, damit rechnet Lufthansa-Chef Spohr erst wieder ab dem Jahr 2024, frühestens. Die Pandemie hat den Luftverkehr ausgebremst, auch wenn inzwischen wieder mehr geflogen wird. In den Sommerferien, dann nimmt der Reiseverkehr wieder zu. Um dadurch die Ausbreitung des Virus nicht zu befördern, sorgt die Bundesregierung nun vor. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, soll ab übermorgen getestet werden. Mal sehen, ob sich das umsetzen lässt. Doch es ist ein Versuch, mit der Pandemie umzugehen und weiterhin Tourismus zu ermöglichen, der für einige Länder immens wichtig ist. Zum Beispiel für die Kanarischen Inseln. Die haben nun angekündigt, wenn sich jemand im Urlaub auf den Kanaren mit dem Coronavirus infiziert und dadurch Zusatzkosten hat, werde man dagegen versichert. Wie genau das geht? Reinhard Spiegelhauer erklärt.
Wir tun alles, damit Touristen unbeschwert und ohne Sorgen ihren Urlaub bei uns verbringen können. Das ist die Botschaft, die die Regierung der Inseln vermitteln will. Von einer Führungsrolle der Kanaren, wenn es um die Gesundheitsversorgung der Touristen in Corona-Zeiten gehe, spricht Industrie- und Tourismusministerin Yaiza Castilla. Die Regierung der Kanaren hat eine pauschale Reisezusatzversicherung bei einem großen Versicherungskonzern abgeschlossen. Sie soll, so die Ministerin, Arztkosten vor Ort abdecken, einen eventuellen medizinisch notwendigen Rücktransport ins Heimatland oder Kosten, die durch einen verlängerten Aufenthalt infolge Zwangsquarantäne entstehen könnten. Prinzipiell soll jeder Tourist, der ohne bekannte Corona-Infektion auf eine der Kanarischen Inseln reist, Leistungen aus der Zusatzversicherung in Anspruch nehmen können, wenn seine eigene Krankenversicherung oder etwaige eigene Auslandskranken- oder Reiseversicherungen nicht greifen. Dazu muss er sich allerdings in einem der staatlichen Gesundheitszentren melden, in denen sich EU-Bürger auch sonst unter Vorlage der europäischen Gesundheitskarte kostenlos behandeln lassen können. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass die Gesundheitskarte dort nicht akzeptiert wurde. Die Karte mit der EU-blauen Rückseite nach oben vorzuzeigen, kann unter Umständen helfen. Die spezielle Kanaren-Corona-Police gilt ab kommender Woche. Für das erste halbe Jahr lässt sich die Inselregierung die Aktion 450.000 Euro Versicherungsprämie kosten. Danach sollen sie neu verhandelt werden. AXA will mit diesem Angebot die Bemühungen der Inselregierung unterstützen, Sicherheit zu schaffen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, sagt Auxiliadora Exposito, Regionalchefin des Versicherungskonzerns. Die Zusatzversicherung sei eine gute Initiative, um Touristen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, hoffen Einheimische. So können wir einen kleinen Anreiz schaffen, dass Menschen auf die Inseln kommen. Allerdings sollte man sich als Urlauber darüber im Klaren sein, dass die Versicherung einen begrenzten Umfang hat und Verdienstausfälle durch eine Quarantäne dadurch beispielsweise nicht abgedeckt sind.
Die Kanaren versichern Urlaubende gegen mögliche Kosten durch eine Corona-Infektion. Nicht nur die spanischen Inseln versuchen, für sich zu werben. Auch die Stadt Paris hofft auf mehr touristische Besuche. Doch die gut zahlenden ausländischen Touristinnen und Touristen, die bleiben noch aus. Das spüren auch die Tourguides. Um diese zu unterstützen, hat sich die französische Hauptstadt etwas überlegt. Was, das weiß Sabine Wachs, die eine Stadtführung begleitet hat.
Oh là 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 là, il nous suit le camion là.
Eine Stadtführung unter erschwerten Bedingungen. Nicht nur der ständig über den Platz fahrende Kehrwagen macht Stadtführerin Aurel Febes das Sprechen schwer. Auch die Maske vor ihrem Mund dämpft ihre Stimme. 25 Menschen sind zur Führung durch das beliebte Touristenviertel Montmartre gekommen, alle aus Frankreich. Zum ersten Mal seit langer Zeit führt Aurel auch wieder auf Französisch. Ich arbeite eigentlich nur mit Ausländern, erklärt sie der Gruppe. Aber Sie sehen es, es gibt gerade kaum Touristen in Paris. Wir, die mit den Ausländern arbeiten, haben gerade keine Arbeit. Deshalb hat die Stadt Paris beschlossen, uns zu helfen. Die Stadt Paris bezahlt Aurel und viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sonst nur mit internationalen Touristen arbeiten, pro Tour. Über 700 kostenlose Führungen bietet das Tourismusbüro zusammen mit dem Pariser Rathaus an. Paris will sich attraktiv machen, vor allem für Touristen aus Frankreich. Und es funktioniert, sagt Frédéric Ocard, zuständig für Tourismus im Pariser Rathaus, im Fernsehsender France 5. Wir haben mehr als die Hälfte an Touristen verloren, aber es kommen mehr französische Touristen als sonst. Das gleicht natürlich nicht aus, dass keine Amerikaner, keine Russen oder Chinesen kommen, aber es ist wichtig für die Branche in Paris. Rund 50 Millionen Touristen waren 2019 in Paris und der Großregion Île-de-France. 60% kamen aus dem Außereuropäischen. europäischen Ausland. Darunter viele reiche Touristen aus Amerika oder den Arabischen Emiraten. Ihr Geld fehlt, vor allem der Luxussparte, sagt Franck Delvaux vom Pariser Hotellerie- und Gastronomieverband. Es gibt 15 Luxushotels in Paris. Nur eines ist offen, quasi als Reserve. Alle anderen sind zu und werden frühestens im September wieder eröffnen. Von den anderen Hotels seien etwa die Hälfte geöffnet, sagt Delvaux. Auch hier werden hohe Einbußen verzeichnet. Rund 7 Milliarden Euro, schätzt das regionale Tourismuskomitee, seien der Branche bisher schon verloren gegangen. In allen Sparten. Das merkt man auch in Montmartre. Die Geschäfte sind zu, die Restaurants sind leer. Alle Orte, die sonst voller Menschen sind, sind gerade verwaist. Auch am Endpunkt der Tour, am Place du Tertre, dort, wo sonst Porträtmaler um die Gunst der Touristen buhlen, sitzen nur ein paar Zeichner vor leeren Leinwänden. Die Touristengruppe von Aurel Febes geht auseinander. Heute war die Gruppe groß. Ein Anfang, sagt Aurel, aber Normalität im Pariser Tourismusalltag, da ist sich die Fremdenführerin sicher, wird frühestens in 2 Jahren wieder einkehren.
Aus Paris war das Sabine Wachs. E-Mails schreiben, shoppen, durch den Verkehr navigieren. Das Smartphone ist für viele inzwischen ein täglicher Wegbegleiter und aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Es ist mehr als ein Telefon. 58 Millionen Smartphones gibt es inzwischen in deutschen Haushalten und das sicherlich auch in unterschiedlichen Preisklassen. Auch weltweit wächst die Anzahl von Smartphones. Doch nun weist eine Initiative darauf hin, für 1,5 Milliarden Menschen sei der Kauf eines solchen Gerätes nicht machbar, weil die Geräte einfach zu teuer seien. Thomas Wagner hat sich das mal genauer angesehen.
1,5 Milliarden Menschen sind in Regionen dieser Welt zu Hause, wo für so ein Smartphone ein Großteil eines Monatsverdienstes bezahlt werden muss. Manchmal reichen selbst mehrere Monatslöhne nicht aus. Konkret, im westafrikanischen Sierra Leone muss man 225 Euro bezahlen. Das entspricht dort 6 durchschnittlichen Monatseinkommen. Nicht viel besser schaut es im ostafrikanischen Burundi und in Indien aus. Dort kostet ein Smartphone um die 300 Euro, was 2 durchschnittlichen Monatsgehältern entspricht. All diese Zahlen gehen aus einer Studie hervor, die die Allianz für bezahlbares Internet heute in Genf vorgestellt hat. Die Autoren weisen darauf hin, dass für Milliarden von Menschen nicht nur Smartphones unbezahlbar sind, sondern auch die Datenpakete, die die Provider anbieten und die Voraussetzung sind für den Zugang zum Internet. Demgegenüber steht der Trend, dass immer mehr Menschen nur über ihr Smartphone Zugang zum World Wide Net bekommen und dass eben dieser Internetzugang für die Bewältigung des Alltages immer wichtiger wird. Beispiel die Corona-Pandemie. Staatliche Stellen verbreiten neue Regeln, aber auch Hinweise, wie man sich vor Infektionen schützen kann, übers Internet. Diejenigen, die kein Smartphone und häufig damit auch keinen Netzzugang haben, bleiben außen vor. Die ohnehin schon tiefen sozialen Gräben zwischen den einzelnen sozialen Schichten würden damit noch tiefer. Smartphones sind kein Luxus, sondern ein lebenswichtiges Versorgungsinstrument, heißt es in der in Genf vorgestellten Studie. Die Allianz für bezahlbares Internet leitet daraus dann auch wichtige Forderungen an Politiker in aller Welt ab. Die Produktion vor allem kostengünstiger Geräte müsse gefördert und die Steuern darauf gesenkt werden. Schließlich auch dies, wenn es sein muss, müssten Staaten für bedürftige Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit der Ratenzahlung für Smartphones schaffen und gegebenenfalls subventionieren. Hinter der Allianz für bezahlbares Internet steht die sogenannte Webb-Stiftung und der britische Physiker Tim Berners-Lee, einer der Urväter des Internets.
Thomas Wagner berichtete, Schuhe, Trikots oder Shirts und Bademode, all das konnte der Sportartikelkonzern Adidas zeitweise nur online vertreiben. Denn das Unternehmen musste 70% seiner Geschäfte weltweit schließen. Adidas hat deswegen auch einen KfW-Kredit in Höhe von 2,4 Milliarden Euro in Anspruch genommen. Wie sehr das Geschäft wegen der Corona-Pandemie gelitten hat, dazu hat Adidas nun Zahlen präsentiert und da steht für April bis Juni ein Millionenverlust in den Büchern. Allerdings, allmählich läuft das Geschäft wieder ein bisschen besser. Tobias Krone berichtet.
Hoffnungsschimmer bei Adidas. Der Sportartikelhersteller aus dem fränkischen Herzogenaurach glaubt an ein Ende der Corona-Durststrecke. Der Vorstandsvorsitzende Kaspar Rohrstedt auf der Halbjahrestelefonkonferenz. Zusammengefasst war es ein herausforderndes Quartal für unser Unternehmen, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Für das dritte Quartal rechnet Adidas schon wieder mit einer Rückkehr in die operative Gewinnzone auf 600 bis 700 Millionen Euro. Doch das zweite Quartal hat die Sportmarke zunächst stark in die roten Zahlen rutschen lassen. Um 34% brach der Umsatz ein. Der operative Verlust lag im zweiten Quartal bei 333 Millionen Euro. Ein wichtiger Grund für den Geschäftseinbruch: die geschlossenen Sportgeschäfte und eigenen Adidas-Stores. Ebenfalls mussten die Trikotverkäufe für die geplante Fußball-Europameisterschaft verschoben werden, genauso wie die Kampagne zu den Olympischen Spielen in Tokio, die nun 2021 stattfinden sollen. Auch das weltweite Image dürfte unter den Rassismusvorwürfen US-amerikanischer MitarbeiterInnen gelitten haben. Eine Personalchefin musste gehen. Vorstandsvorsitzender Kaspar Rohrstedt machte den Job erstmal zur Chefsache.
In Amerika, particularly in Amerika, we have not made the progress with the black community and we're taking that very seriously.
Speziell in Amerika haben wir keinen Fortschritt bei schwarzen Menschen. Deswegen nehmen wir das sehr ernst. Das war natürlich keine gute Situation, weder für das Unternehmen noch für mich. Deswegen habe ich selber hier die Führung übernommen. Ich habe in persönlichen Gesprächen mit Menschen in der Welt zugehört, mehrere Stunden pro Tag. Und dieses Erlebnis hat mich demütig gemacht. Gleichzeitig sind das Unternehmen und ich sehr entschlossen, diese Situation zu ändern und ein Unternehmen zu schaffen, auf das jeder stolz sein kann.
Create a company that everybody can be proud of.
Adidas will künftig 30% der Stellen in den USA mit Menschen afro- oder lateinamerikanischer Herkunft besetzen. Die Sportmarke schaut jetzt nach vorne. Schließlich hat ihr ein wuchtiger Kredit der staatseigenen Förderbank KfW in Höhe von 2,4 Milliarden Euro geholfen. Wohl auch, um jetzt verhältnismäßig gute Bewertungen der Ratingagenturen zu bekommen. Finanzvorstand Harm Ohlmeier.
Wir
sind der deutschen Regierung für diese schnelle Entscheidung sehr dankbar. Die Hoffnung der Zukunft liege auf dem Internethandel, der sich während des Lockdowns nahezu verdoppelt hat. Verstärkt setzt Adidas nun auf Produkte, die auch in Corona-Zeiten gut laufen, also Kleidung für Yoga und Einzelsport draußen. Und auch fürs Homeoffice scheint Adidas ein gefragter Kleidungsausstatter zu sein. Kaspar Rohrstedt. Der Verkauf unserer Adiletten ist zum Beispiel um 200% gewachsen. Statt ihrer Geschäftsschuhe tragen die Leute zu Hause Adidas-Sandalen.
Adidas-Vorstand Rohrstedt im Beitrag von Tobias Krone. Die letzten Arbeitstage an der Siemens-Spitze haben es noch einmal in sich. Bevor Joe Kaeser die Aufsicht über die Siemens-Energietochter übernehmen soll, muss er sich mit den Folgen der Corona-Krise für Siemens beschäftigen. Und es zeigt sich, der Konzern, der bleibt natürlich nicht unberührt, aber es kam am Ende doch nicht so schlimm wie erwartet. Margit Ziller.
Die Chefetage in München sieht sich auf der Zielgeraden. Wichtige Personalien sind entschieden, wenn sich Konzernchef Joe Kaeser im Herbst in den Aufsichtsrat von Siemens Energy verabschieden wird. Der Börsengang wird wie geplant Ende September stattfinden. Bislang ist der Technologiekonzern vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Zwar halten sich wichtige Kunden aus Autoindustrie und Maschinenbau zurück, aber die Bahntechnik und das Softwaregeschäft waren echte Stützen. Joe Kaeser, der den Umbau 7 Jahre lang vorangetrieben hatte, sieht sich bestätigt.
Wir sehen auch, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, wo kommt denn eigentlich die Stärke her, dann sehen wir eigentlich, dass sie genau daher kommt, wo wir in den letzten Jahren strategisch sehr, sehr viel gemacht haben, nämlich in der industriellen Software und im industriellen Service.
Sorge machen dagegen die tiefroten Zahlen bei der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa. Der Gewinn hat sich insgesamt unterm Strich zwar halbiert, aber die Talsohle könnte jetzt erreicht sein. Das größte Risiko sei eine zweite Corona-Welle, fürchtet Kaeser. Der Konzern sei besonders anfällig, weil er Lieferanten und Kunden in der ganzen Welt hat.
Das heißt, es nützt dann gar nichts, wenn wir in einigen Ländern ganz gut die Krise bewältigen, aber in anderen wir die Teile nicht bekommen oder unsere Kunden in einer Region sitzen, wo im Augenblick halt gar nichts geht. Und das ist eigentlich die große Unsicherheit, die uns auch davon abhält, eine Prognose genaueren Ausmaßes zu machen, weil durch diese Arbeitsteiligkeit eben die Lieferketten sehr anfällig sind für Störungen.
Der Konzern sieht sich bei der Neuausrichtung auf Kurs. Joe Kaeser verteidigte den geplanten Zukauf in Amerika für mehr als 16 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme von Varian sei strategisch sinnvoll, weil Siemens Healthineers damit zu einem führenden Anbieter bei der Bildgebung und Krebsbekämpfung werden könnte.
Und das ist auch ganz wichtig vom Timing her. Wir sagen, es gibt eine Zeit nach Corona und wir werden diese Zeit heute gestalten. Das ist auch ein wichtiges Zeichen für die Menschen, dass es Unternehmen gibt, die eben auch schon wieder ein bisschen weiterdenken.
Varian Medical Systems mit Sitz in Kalifornien und 10.000 Beschäftigten hat sich auf die Strahlentherapie zur Krebsbehandlung spezialisiert. Durch den Zusammenschluss böten sich mittel- bis langfristig große Chancen für Healthineers, zum weltweit führenden Unternehmen in der Gesundheitsversorgung zu werden.
Margit Ziller berichtete aus München. Gold ist zurzeit ziemlich nachgefragt. Der Preis für eine Feinunze hat erstmals die Marke von 2000 US-Dollar überschritten. Und auch der Euro verteuert sich seit Tagen im Verhältnis zum Dollar. Und das kann zum Problem werden für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Denn ein starker Euro verteuert Exporte. Dorothee Holz über die Gründe, warum die Gemeinschaftswährung derzeit so nachgefragt ist.
Die europäische Gemeinschaftswährung gehört zu den Corona-Krisengewinnern. Seit 4 Wochen steigt der Eurokurs unaufhörlich, der Höchststand bisher 1,19 Dollar. So hoch stand der Euro zuletzt im Mai 2018. Nicht nur gegenüber dem Dollar hat der Euro aufgewertet, auch gegenüber vielen anderen Währungen. Der größte Schub kam, als sich die europäischen Regierungschefs auf ein riesiges Hilfspaket im Volumen von 750 Milliarden Euro geeinigt hatten. Europa hält in Zeiten der Krise zusammen, so die Botschaft.
Somit ist für den Markt ein großer Risikofaktor für den europäischen Zusammenhalt, die europäische Wirtschaft und somit natürlich auch für den Euro überwunden. Und das gibt dem Euro mächtig Auftrieb,
erklärt Antje Präfke, Devisenexpertin der Commerzbank. Devisenhändler greifen beim Euro zu, auch weil Europa scheinbar besser mit der Pandemie umgeht als die USA. Dort steigen die infizierten Zahlen deutlich stärker an.
Na, derzeit sieht alles etwas besser aus für den Euro als für den Dollar. Es steht 1:0 für ihn im Kampf gegen den Virus und die Rezession. Deshalb dürfte der Euro gegenüber dem Dollar erstmal fest bleiben,
glaubt die Commerzbank-Devisenexpertin. Noch steht aber nicht fest, wer besser aus der Krise rauskommt. Und der starke Euro kommt auch gerade zur Unzeit, denn damit verteuern sich die Ausfuhren aus der Eurozone. Die Produkte sind weniger wettbewerbsfähig. Darunter könnte die wirtschaftliche Erholung der Eurozone leiden.
Der Euro hat sich zuletzt verteuert und wie er sich ganz aktuell entwickelt, das beobachtet unser Börsenreporter Viktor Goldgeier. Er ist für uns in Frankfurt am Main. Der Euro weiter stark?
Der Euro ist gleich am Morgen stark gegangen. Für einen Euro gab es streckenweise 1,19 Dollar oder sogar mehr als das. Dann ist den Händlern die ganze Geschichte aber ein bisschen zu heiß geworden. Man ist über den Tag etwas vorsichtiger unterwegs. Stand jetzt 1,1848 Dollar. Manche scheinen auch auf eine Einigung in Sachen Konjunkturspritzen in den USA zu hoffen. Das würde den Dollar im Verhältnis wieder etwas attraktiver machen. Vielleicht auch deswegen der Euro jetzt etwas gedrückt.
Es gibt aus der Industrie heute neue Daten und die zeigen, im Juni haben die Unternehmen wieder deutlich mehr Aufträge bekommen.
Satte 28% mehr als im Mai. Volkswirte hatten mit plus 10% nur gerechnet. Also, dass es so stark nach oben geht, das ist doch was für die Volkswirte. Und auch wenn wir es mal mit dem Vorjahr vergleichen, also nicht mit den tiefsten Corona-Wirren im Mai, dann liegen wir im Juni bei den Industrieaufträgen nur noch in Anführungszeichen 6% unter Vorjahr. Und das sieht also alles ganz gut aus. Trotzdem, es sind Vergangenheitsdaten und Börsianer interessiert natürlich viel mehr, was in der Zukunft passiert. So bekommen wir unter dem Strich am Ende kein klares Bild. Beim DAX heute zwischen 12.500 Punkten und 12.800 Punkten alles dabei. Da geht es mächtig rauf und runter. Unter dem Strich jetzt ein Minus von 0,4%. Aktueller Stand 12.607 Punkte. Man sieht, dass sich die Händler am Nachmittag nicht so richtig aus der Deckung wagen, denn die New Yorker Staatsanwaltschaft, die hat für 17.30 Uhr deutscher Zeit eine Meldung von nationaler Sicherheit angekündigt, was auch immer das heißt, wir werden es gleich in 2 Minuten mit Argusaugen verfolgen.
Ja, und schauen wir noch auf die heutigen Bilanzen. Die Lufthansa schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Wie wird das gesehen?
Kürzen und kündigen, das kommt an der Börse natürlich oft gut an. Aber A ist das natürlich bitter für die Mitarbeiter und B wird es heute nicht mal an der Börse gutiert. Der Lufthansa-Kurs sinkt um mehr als 1%. Bei den Anlegern, da haben vor allem Aussagen von Lufthansa-Chef Spohr für Aufregung gesorgt. Er sagt, bis 2024 werde sich der Flugverkehr nicht mehr in Vor-Corona-Höhen aufschwingen. Das deutet natürlich auch lange, magere Zeiten für den Kranich an.
Ja, und bei Adidas und Siemens, wie reagieren die Kurse da?
Adidas heute besser gelaufen als gedacht, 2,5% im Plus und auch Siemens Aktien knapp 2% höher. Da wird vor allem interessant sein, wie die Anleger langfristig auf den neuen Chef Roland Busch reagieren. Das ist ja erstmals wieder ein Techniker an der Spitze. kein Kaufmann. Und welches Verhältnis der zur Börse hat, das wird interessant sein.
Schauen wir auf Anleihen und Gold, vielleicht auch noch den Ölpreis.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen bei -0,54%, das Gold bei $2,060 jetzt schon je Feinunze und der Ölpreis wieder über $45 je Fass der Nordseesorte Brent. Weil der Dollar günstig ist, kann die Welt billig Öl kaufen und schlägt zu.
Viktor Goldger war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute mit Michael Köhler und er spricht mit dem Soziologen Armin Nassehi und fragt, wäre es zumutbar, wenn wir die Corona-Maßnahmen wieder verschärfen? Mein Name ist Sina Fründrich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Deutschlandfunk.